wird viel darüber diskutiert, dass das Fernsehen immer mehr zum Unterhaltungsmedium mutiert. Das ist die kritische Seite. Eine andere Meinung ist, dass Fernsehen an sich als Medium Unterhaltung bedeutet. Also, dass man gar nicht kritisch sagen kann, es wird plötzlich zu viel Unterhaltung über den Äther gesendet. Es ist einfach Unterhaltung, wenn ich Fernsehen mache. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, ich würde noch einen Schritt früher anfangen. Fernsehen ist zunächst mal eine Industrie, Punkt. Mhm. Fernsehen kann in wenigen Ausprägungen Kulturform sein. Mhm. Es kann eine Form von Kunst sein, selbstverständlich, das ist alles richtig. Nur, es ist eine Industrie. Genauso wie das Abfüllen von Coca-Cola, das Auswalzen von Birkelnudeln beziehungsweise das Fertigen von Continental-Autoreifen, Punkt. Mhm. Und die Frage ist ganz einfach, wie erreiche ich meinen Kunden? Wie bei allen anderen Industrien auch. Mhm. Und wenn ich ihm genau sage, oh, jetzt wird's schwierig, das, was du jetzt zu sehen bekommst, ist echt kompliziert. Wir haben es uns auch wirklich nicht einfach gemacht, dir das zu sagen, aber es ist schwer und es bleibt schwer und das wollen wir dir auch gar nicht verheimlichen. Mhm. Das ist der alte Schwarzbrotweg. Mhm. Ich kann aber auch sagen, wissen Sie was, ich habe etwas für Sie, das haben Sie überhaupt noch nie gehört. Bilder, die Sie so noch nie gesehen haben, eine Wahrheit, die dahinter steckt, die Ihr Leben beeinflussen wird, aber in letzter Konsequenz, Sie müssen es sich anschauen. Unser Film läuft. Das ist eine Art und Weise, ich muss meinen Zuschauer versuchen zu kriegen. Ich muss ihm Lebenszeit nicht wegnehmen, sondern wir müssen Lebenszeit eintauschen. Mein Zuschauer gibt mir Lebenszeit und ich muss versuchen, ihm dafür etwas zu geben, wovon er am Ende denkt, das war es wert. Wenn er am Ende denkt, na, blöder Meier, den gucke ich mir nie wieder an, habe ich irgendeinen Fehler gemacht und für ihn ist eine Entscheidung gefallen, die ich nicht mehr umkehren kann. Insofern ist die Frage natürlich ist Fernsehen Unterhaltung, weil sehr vieles, was ich darbieten möchte, den Menschen nur auf dem Wege der Unterhaltung erreicht. Ich nenne das immer die Dragé-Taktik. Ich brauche eine Form von Zuckerguss und da drin ist die bitterste Medizin. Ich behaupte aber, dass man die bitterste Medizin dem Zuschauer verabreichen kann, wenn der Zuckerguss nur ordentlich süß ist und wenn der Zuckerguss auch eine geile, grelle Farbe hat. Dann funktioniert das schon. Das, was drin ist, ist aber das Gleiche, egal ob ich es nun unzureichend, amateurhaft verabreiche oder professionell geschickt. Was keine Täuschung ist für mein Gefühl, sondern einfach nur ein Entgegenkommen auf die Bedürfnisse des Zuschauers von heute.
In einem E-Mail-Interview haben Sie vor kurzem den Satz gesagt, ich zitiere, Sachaussagen müssen lebendig werden. Können Sie das erläutern?
Ja, natürlich. Also sehr viele Menschen klinken sich aus dem, was um sie herum passiert, völlig aus, weil sie sagen, ich verstehe sowieso nicht, worüber die reden. Ich weiß gar nicht, was das soll. Die machen das schon richtig oder die machen es sowieso falsch. Das bedeutet, ich muss eine Brücke schaffen, eine Verständnisbrücke für Menschen, die möglicherweise nicht über extreme Bildung, nicht über besondere Informationstiefe in ganz bestimmten Bereichen verfügen. Ich muss Menschen, die sich mittlerweile gedanklich so weit in ihre Wissenschaft geflüchtet haben, überhaupt kommunikationsfähig machen. Das ist für mein Gefühl zwar eine ureigene Aufgabe der Journalisten, aber gerade Journalisten haben auch wieder große Probleme damit zu sagen, soll ich zum Beispiel Leute, die sich im Gentechnikbereich betätigen, soll ich die überhaupt kommunikationsfähig machen oder ist es ideologisch besser, wenn alle Leute sagen, will ich nicht? Ich bin der Meinung, wir müssen gerade über solche Dinge reden können, kommunizieren können und so weiter. Und aus diesem Grund müssen wir das, was als Sachaussage trocken ist, unverständlich bleibt, so transparent machen, dass man das Gefühl gehabt hat, das verstehe ich jetzt. Und diese Sachaussagen, die lebendig werden müssen, lassen sich im Regelfall durch Personalisierung lebendig machen. Also, das ist Kaspar, er studiert in, er möchte mal werden und er hat folgendes Problem. Wie können wir das gemeinschaftlich lösen? Dann können wir sagen, was steckt dahinter, welche rechtliche Situation ist für Sie ein Problem, welche politische Situation schlägt sich über die rechtliche Diskussion auf Sie durch. Das bedeutet, ich muss es personalisieren und ich muss einfach erfahrbar machen, ja, Mensch, wenn es dem Kaspar so geht, dann wird es mir möglicherweise auch mal so gehen oder geht vielleicht meinem kleinen Neffen schon so oder wie auch immer. Dass wir auf einmal in einer Situation merken, aha, das Dröge, die Aktenlage, beginnt auf einmal zu leben, nämlich in dieser Gestalt. Und das, was ihn umtreibt, berührt mich auf einmal, weil ich sage, Mensch, der arme Kerl, oder das hat er nicht verdient, oder so eine Schweinerei. Das sind Dinge, die für mein Gefühl von extremer Bedeutung sind, die man aber auch seit einigen Jahren im privaten Fernsehen beobachten kann, seit wenigen Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, seit vielen Jahren im amerikanischen Fernsehen zum Beispiel. Da wird alles vermittelt über die Person, über die, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, aber über die unmittelbar Betroffenen, das ist furchtbar. Aber dann merkt man zum Beispiel, was ein Gesetz, das einfach gesetzeskundige Rechtsanwälte durchschauen können, tatsächlich für normale Menschen bedeutet. Und das ist in letzter Konsequenz ein hochpolitischer Ansatz. Also Politik ist nicht unbedingt Parlamentarismus und Parteipolitik, sondern wenn ich den Menschen als dieses Gesellschaftswesen begreife, jenes legendäre Zoon-Politikon, was also in einem ganzen Netzwerk von Beziehungen, von Kontakten und so weiter besteht, das im Regelfall gar nicht mal in der Lage ist, sein eigenes Leben so zu bestimmen, wie das eigentlich gerne sein sollte in der Masse der Bevölkerung, aber den auf eine Art und Weise aufzuklären, der für ihn attraktiv ist, interessant bleibt bis ans Ende, Diskussionen anstößt und ihm möglicherweise am Ende sagt, Mensch, vielleicht kann ich ja doch noch was tun. Das ist die Aufgabe, so wie ich das empfinde, was Journalisten heute am Beginn des 21. Jahrhunderts eigentlich alle leisten müssten. Und diese verdammte Selbstbefriedigung, die viele der Kollegen noch drauf haben, ich schreibe für mich, ansonsten für keinen anderen, ist falsch. Die ist wirtschaftlich falsch, die ist politisch falsch, die ist sozial falsch und die ist vor allen Dingen falsch und Betrug am Zuschauer, Leser oder Hörer.
Sie sprechen darüber, dass Sie einen Einzelfall nehmen, um eigentlich einen, sagen wir mal, einen Gesamtzusammenhang darzustellen. Könnte man sagen, dass Sie Fabeln erzählen?
Nein. Der größte Vorwurf, den man uns machen könnte, ist, die Simplifizierung zu betreiben. Dieser Vorwurf ist in sich korrekt, weil natürlich ein Journalist versuchen muss, die Dinge auf den Grund zurückzuführen und etwas Beispielhaftes zu präsentieren, wovon man sagen kann, okay, dieser Prototyp Mensch Kaspar wiederholt sich in so und so vielen anderen Individuen auf den und den und den Leveln, Niveaustufen oder Teilausschnitten. Das ist völlig in Ordnung. Fabeln würde ich nie erzählen, denn was mein Zuschauer mir entgegenbringt, ist Vertrauen und das, was er bei mir sieht, ist Glaubwürdigkeit. Wenn ich anfange, ihm Fabeln zu erzählen, so Dinge, von denen man sagen könnte, Aesop hat uns mal gesagt, genau so war es und ich nehme dann allegorisch Tiere dafür, damit es nicht so richtig schmerzlich ist. Das würde ich für mich vollständig ablehnen, sondern ich sage, ich versuche prototypische Menschen zu finden. Und diese prototypischen Menschen, wir nennen das dann gut gecastet, guter Typ gefunden oder Protagonistin kam mir nahe, das sind so die Standardreflexionen, die dann von Fernsehmachern kommen, die sind dann wichtig. Es ist aber zutiefst aus der Realität genommen und hat keine Folie mehr darüber, dass ich sagen kann, diese ist ein Weichzeichner oder dieses ist etwas, was irgendetwas besonders pointiert. Sondern ich nehme ein Schicksal und wenn ich dieses Schicksal gut ausgewählt habe, im Sinne dessen, was ich als Journalist sagen will, habe ich eigentlich meinen Treffer schon gelandet.
Was Sie also unterstreichen, und trotz der Ankündigung Ihres Magazins, sowohl, glaube ich, auf dem Sender als auch im Fernsehmagazin, wird die Akte jetzt im Speziellen immer als Boulevardmagazin angekündigt. Trotzdem können Sie aber zusammenfassen, es ist auch ein politisches Magazin in seiner Wirkung.
Also ich kann es den Menschen klar machen, die bereit sind zu sagen, ein politisches Magazin ist nicht nur Monitor. Ich behaupte Folgendes, wenn ich eine Monitorreportage nehme, gehe eine Stunde in den Schnitt, nehme mir ein paar CDs mit, ein paar elektronische Effekte sind ohnehin in den Schnittcomputer einprogrammiert, gebt mir eine Stunde und ich werde einen Monitorbeitrag so umschneiden, dass er bei uns anstandslos laufen kann, weil die Kollegen eigentlich dasselbe tun wie wir. Sie sind in der Themenauswahl bisweilen völlig anders und nehmen sich Themen vor, von denen die Redaktion meint, sie seien bedeutsam und treiben die Welt um, die für mein Publikum, so wie ich das interpretiere, aber überhaupt nicht so zu nehmen ist. Auf der anderen Seite könnte ich einen unserer Beiträge nehmen und sagen, komm, jetzt lass uns die ganzen Effekte rausnehmen, die Musik rausnehmen, lass uns noch zwei Landespolitiker dazu fragen und dann habe ich einen Monitorbeitrag, der da genauso gut laufen könnte. Auch dieses ist, wenn wir es rein handwerklich, nicht ideologisch betrachten, überhaupt gar kein Problem.
Sie berichten ja sehr persönlich. Das heißt, die Schicksale zum Beispiel, über die Sie berichten, aber auch die Prominenten, auch Politiker, über die Sie berichten, sind sehr private Beiträge, die für den Zuschauer, würde ich behaupten, doch sehr intim wirken, was Sie zeigen. Was Sie berichten, ist nicht von dem Dargestellten nicht immer unbedingt gewollt. Die Frage, die sich mir stellt, darf man das? Also darf man jemanden so auf die Pelle rücken?
Sie haben in der ersten Frage, die vorausging, die Frage nach dem Boulevard gestellt. Ich bin der Meinung, es gibt sehr guten Boulevardjournalismus. Als Alfred Biolek mit seiner Sendung Boulevard Bio um die Ecke kam, hat meine Frau einen Kommentar geschrieben. Damals war sie noch Chefredakteurin der Taz. Und sie hat gesagt, auf dem Boulevard treffen wir alles, was uns umtreibt. Kaufleute, Hütchenspieler, Taschendiebe, Wirtschaftler, Straßenmusikanten, die Hoffnung dieses Landes und das Verderben dieses Landes. Alle wandeln auf dem Boulevard. Was wir genommen haben, ist einfach, der Boulevard ist die Pracht, die Aufregung, diese vielen, vielen Reize. Und wir haben gesagt, investigativer Journalismus goes Boulevard gewissermaßen. Wir nehmen Formen des Boulevardjournalismus und mixen es mit investigativem Journalismus, weil wir uns sagen, wir sind glitzerig, wir sind in Teilen glamourig, wir sind in Teilen schnell voller Effekte. Wir nehmen uns aber den investigativen Journalismus vor, um dann auf die Menschen zuzugehen. Weil wir uns nämlich der Probleme der Menschen annehmen. Und dann kommen bisweilen auch Menschen bei uns in das Magazin hinein, die das so gar nicht wollen. Und zwar diejenigen, von denen wir glauben, aufgrund journalistischer Recherche, die wir uns sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit, sehr viel Geld, sehr viel Rechtsbeistand haben kosten lassen, der Meinung sind, dass sie Schuld tragen, Verantwortung tragen oder zumindest einen Zustand, den andere wiederum als schwierig finden, nämlich unser Zuschauer, unser Kunde, nicht abgestellt oder verändert haben. Auf diese Leute gehen wir zu und ich muss sagen, ich habe null, aber wirklich absolut null Mitleid von Gestalten, die andere Leute abzocken, die dafür irgendwelche, was weiß ich, staatlichen Gebühren oder sonst was und Unterstützung noch kassieren und tatsächlich dafür sorgen, dass es möglicherweise Zehntausenden anderen dreckiger geht, als es ihnen gehen müsste, wenn es diesen einen Typen nicht gäbe. Mhm. Und dem rücken wir gnadenlos auf die Pelle bis zum Gehtnichtmehr. Mhm. Weil auch das für mein Gefühl eine Aufgabe des Journalismus ist, eben nicht nur zu sagen, das ist Otto, der hat ein Problem, sondern das ist Peter, der macht ihm das Problem und wir gehen hin und fragen Peter, sag mal, wieso machst du das eigentlich? Mhm. Und dieses ist etwas, was vom Zuschauer, ich möchte fast sagen, so als Ersatzvorname gewürdigt wird, endlich redet mal einer mit meinem Piesacker, mit meinem Widersacher Tacheles. Mhm. Deshalb ist auch meine Überlegung immer wieder, dass es nicht Sinn macht, nun in der Tonkabine, wenn ich so einen Beitrag vertone, Mannesmut zu beweisen, sondern die Kollegen müssen in der Tat, was schwierig ist, eine hohe Forderung, an Ort und Stelle auf diesen Peter zugehen und sagen, warum machen Sie das eigentlich? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Auch Sie stehen doch auf dem Boden dieser und so weiter. Haben Sie sich mal vorgestellt, was das für Menschen bedeutet? Was machen Sie für Profit dabei? Wieso fahren Sie dieses Auto und andere Leute müssen darben? Und. Das ist etwas, wenn wir Menschen tatsächlich in die Öffentlichkeit zerren, die das gar nicht wollen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass diese ganzen Schlüsseldienste, die jeder von uns kennt, wenn er mal die Tür ins Schloss geschmissen hat, nicht nur die bekannt überhöhten Preise nehmen, sondern dass die auch im Inneren über ganze Bundesländer verstreut zusammenhalten, Preiskartelle bilden, Leute in übelster Art und Weise abzocken und damit Profite machen, die im Millionenbereich liegen. Das sind nicht die Schlosser von nebenan, die sich dann mal so ein kleines Zubrot verdienen, sondern das ist eine, also ein Staatsanwalt in der Nähe von Bremen hat es gesagt, das ist höchst geschickt gemachte Wirtschaftskriminalität. Und dieses aufzudecken und diesen Leuten auf die Pelle zu rücken, das ist etwas, was man für sich entscheiden muss. Wir tun es und wir tun es mit Bedacht. Wir wollen das.
Inwiefern wirkt sich das, die Finanzierung des Privatfernsehens durch Werbung auf die Inhalte Ihrer Sendung aus? Also gibt es manchmal Themen, auf die man Rücksicht nehmen muss?
Die Frage ist eine entscheidende für den Augenblick und sie wird für die Zukunft noch sehr viel entscheidender sein. Es ist ja nicht von ungefähr, dass im privaten Fernsehen Glitzermagazine, die sich mit People befassen und so weiter, teilweise auch positive People-Magazine, hey, Sie haben eine neue Platte rausgebracht, erzählen Sie doch mal, tatsächlich einander die Hand reichen, während es diese investigativen Magazine, wie die Akte das ist, eher weniger gibt. Und dazu muss man eindeutig sehen, dass die Räume für solche Magazine enger werden. Also das, was wir uns an Räumen schaffen, das muss man verteidigen, jede Woche neu. Man muss diesen Profilzacken, den man glaubt, ausfüllen zu können, auch permanent für sich reklamieren. Denn es ist in der Tat, namentlich in wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten, nicht opportun, tatsächlich gegen größere Werbepartner von Sendern, von Senderfamilien vorzugehen. Und wenn Sie in einer Situation sind, da Sie das eben nicht als hausangestellter Redakteur machen, sondern eben in der Tat als abhängige, wenn auch freier, aber so denn dann noch abhängiger Produzent machen, so gibt es dort Wirkung, das ist keine Frage. Und Sie überlegen sich permanent, wie kann man das machen, um auf eine Geschichte nicht vollständig verzichten zu müssen. Das heißt, ja, Sie reagieren darauf. B, Sie versuchen es in irgendeiner Art und Weise doch zu machen, eine Geschichte über jemanden, der möglicherweise als Werbekunde finanziell für den Sender von Bedeutung ist. Und Sie versuchen es, C, aber auch so auf die Reihe zu kriegen, dass der Zuschauer eben noch weiß, was dahinter steckt. Das ist ein Spagat. Der Spagat tut, wie man weiß, in den Innenseiten der Oberschenkel weh. Und bisweilen ist ja nicht mehr zu auszuhalten. Dann muss man einfach sagen, diese Geschichte könnte ich nicht für diesen Sender machen. Das bedeutet aber, dass ich als freier Produzent in der Lage bin, diese Geschichte woanders unterzubringen. Ja, deshalb sind die Leute, die fürs private Fernsehen frei arbeiten, keine schlechten Menschen, sondern sie müssen einfach sehen, welcher Kunde, in diesem Fall der Sender, ist bereit, welchen Beitrag auszustrahlen. Und wenn dieser Kunde es nicht ist, muss ich mir einen anderen suchen, eine andere Plattform suchen. Das kann ich aber. Mhm. Dazu ist das duale System natürlich ideal geeignet, wobei man aber auch genau wissen muss, wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt A eine Sportveranstaltung B macht und ein Sponsor C, und die Redaktion des politischen Magazins D über den Sponsor B wieder was machen will, dass es dem Sender A auch nicht gefällt. Also es ist etwas, was ein Ausweis dieser Zeit ist, die Gelder werden knapper, man muss gucken zur Finanzierung einer Sendung, wo kriegt die Kohle her, und dann kann es schon sein, dass es Interessenskollisionen gibt.
In Reportagemagazinen, Boulevardmagazinen werden oft im Fernsehen Zeitungsartikel gezeigt, als eine Art Beweis. Was mich also interessiert, glauben Sie, dass der Zuschauer einen abgefüllten Zeitungsbeleg, den er in der Kürze natürlich gar nicht lesen kann, als eine Art Argument wahrnimmt?
Nein, die Frage ist entsprechend absolut auf den Punkt, völlig auf den Punkt. Ich versuche auch möglichst viele Zeitungsartikel rauszuholen. Sie haben recht, der Zuschauer nimmt ihn nicht wahr, er kann ihn nicht lesen, er kann ihn schon gar nicht überprüfen, er kann ihn nur als eines betrachten, als eine Art Memento, erinnere dich dran, das hast du auch genommen, das hast du wahrgenommen. Diese Schlagzeile so oder in ähnlicher Form haben wir gesehen. Das ist ein wichtiger Kunstgriff, warum man überhaupt Zeitungsartikel in so einen Filmbericht hineinfahren lässt. Manchmal ist es auch notwendig, um die sogenannte Fallhöhe eines Beitrags ein bisschen zu erhöhen. Wenn man sagt, in der Anmoderation, lieber Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt, das werden Sie gar nicht glauben, aber trotzdem ist es vorgekommen, dann weiß man natürlich, dass der Zuschauer zu Hause diese A-B-Ja-Nein-Entscheidung hat. Gucke ich mir das an, gucke ich mir das nicht an. Mhm. Und dann nimmt man bisweilen, namentlich wenn es Qualitätszeitungen sind oder besonders weit verbreitete Zeitungen, eine Schlagzeile mit rein, um zu sagen, ja Mensch, klar, das habe ich doch gesehen, darüber haben wir schon mal geredet, ob das überhaupt sein kann. Das heißt, es dient faktisch der Interessensauslösung und der Unterstützung derselben. Es hat aber keinen inhaltlichen Bezug. Und das muss man sehr deutlich sagen, es ist faktisch nichts anderes als ein stützendes Element. Und könnte aus diesen Gründen viel häufiger aus den Beiträgen rausbleiben. Also ich mache das in unserer Sendung so, dass ich mir das hinten auf diese Rückprojektionswand hinter mir legen lasse, um zu sagen, hier diese Schlagzeile, Sie haben sie gesehen, wir haben uns alle darüber aufgeregt und wie auch immer. Und dann geht's los, sodass wir eigentlich diese Schlagzeile aus dem Beitrag rauslassen können, weil das auch redlicher ist, denn die Schlagzeile als solche hat ja eigentlich keine Bedeutung.
Sie bringen in einer Sendung zwischen 3 und 5 Beiträgen, je nachdem, so wie ich das beobachtet habe. Eine typische Überleitung von einem Beitrag zu einem anderen ist etwas wie Und nun oder zu einem anderen Thema. Sie kennen die Floskeln sicherlich besser als ich. An diesen Floskeln könnte man ablesen, dass natürlich die Themen, obwohl mir vorher gerade verkauft worden ist, es ist wichtig für mich, heißt es plötzlich Und nun. Das alte Thema wird abgelegt. Das heißt, es könnte man sagen, A, es wird dadurch auch wieder entkräftet, weil es plötzlich nicht mehr Thema ist, und B, verzichtet man auf den Zusammenhang im Boulevardfernsehen?
Nein, glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, eine schlechte Moderation können Sie daran erkennen, dass einer sagt und nun und zu einem völlig anderen Thema, was eine Übersetzung aus dem Englischen ist, wo die Kollegen sich immer geholfen haben, now to something completely different. Mhm. Das ist aber ein Brüller mittlerweile. Ja. Das kann man heute überhaupt nicht mehr sagen. Also ich hoffe, ich habe es in meiner Karriere nicht mehr als 5-mal gesagt oder so. Also das ist auf jeden Fall in der Sendung so nicht drin. Ein Magazin lebt davon, eine Mischung zu haben. Eine Mischung wie eine Tageszeitung, wie eine Illustrierte. Diese Mischung ist Erfolgsgarant. Genauso wie ein Drei-Gänge-Menü nicht aus 3-mal Erbsensuppe oder aus 3-mal Schweinebraten besteht, versucht man natürlich, ein Magazin so anzurichten, dass es für den Zuschauer von Anfang bis Ende eine Form von Genuss darstellt. Auf jeden Fall konsumierbar sein muss. Was nutzt es mir überhaupt, wenn ich sage, ich habe mich tierisch bemüht, aber irgendwann verschmäht man die Aufnahme, weil man sagt, schmeckt mir nicht, will ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht. Das heißt, die Mischung muss sein. Deshalb 3 bis 5 Beiträge. Selbstverständlich endet ein Thema irgendwann. Es ist nicht erschöpfend, nicht bis ins Letzte, aber für diesen Aspekt, für den Teil, den der Redakteur und der Moderator vorstellen wollte, abgeschlossen behandelt. Insofern ist es dann durchaus gerechtfertigt zu sagen, okay, jetzt schneide ich hier ab, weil ich auch sehr genau weiß, vom Rezeptionsverhalten meines Zuschauers habe ich jetzt eine Schmerzgrenze möglicherweise erreicht. Jetzt reicht es Ihnen. Wenn Sie mit Zuschauern sprechen, mit denen nicht intellektuell über Inhalte debattieren, sondern einfach mal, wie hast du den Beitrag aufgenommen? Merken Sie sehr häufig, dass Sie sagten, auch so nach 7 Minuten hatte ich das Gefühl, als die und die Szene kam, jetzt ist es gut, jetzt habe ich es verstanden. Und das ist etwas, worüber man natürlich sehr umfangreich debattieren kann, ob man dem Zuschauer so etwas durchgehen lassen will, so nach dem Motto, na gut, also er ist halt um 23 Uhr nicht mehr fitter und dann reicht es ihm. Oder sage ich, der Zuschauer, mein wesentlicher Kunde, den ich habe, denn wenn der Zuschauer mir nicht mehr zuguckt, dann habe ich verloren. Egal, wer mal nett über mich schreibt oder wer sagt, boah, super gewesen und so, der Zuschauer ist die entscheidende Größe. Mhm. Deshalb muss ich mir durchaus vor Augen halten lassen, der Beitrag trägt 9 Minuten, hat leichte Redundanzen drin. Wenn ich die rausnehme, liebe ich bei 37. Lieber kürzer, lieber kompakter. Lieber irgendwann nach einer Abmoderation trennen und sagen, jetzt das nächste Thema. Mhm. Nicht aussprechen, aber tun und machen. Ein wichtiger Punkt. Aber durch diese Mischung kommt natürlich Interessensauslösung erneut. Es wird wieder spannender. Ein Magazin ist als Format justierbar. Das heißt, ich kann mich natürlich auch dem Publikumsgeschmack nähern, wenn ich genau weiß, im Moment läuft ein ganz großes Thema, was ich auch nicht außer Acht lassen will, dann kann ich vorne anmoderieren zu diesem super Thema, was Sie alle interessiert, kommt bei uns in der Sendung, wir arbeiten noch dran, aber warten Sie mal, 20 Minuten sind wir soweit. Das kann man durchaus machen. Und für den Zuschauer ist die Mischung Glücksversprechen. Nicht etwa so das Gefühl, hier werde ich um irgendetwas betrogen, um eine tiefere Wahrheit oder so.
Ihre Sendung wird natürlich unterbrochen von Werbung. Was mich zum einen interessiert, ist, inwiefern haben Sie Einfluss darauf, wann diese Werbung gesendet wird? Und zum anderen die Frage, inwiefern fühlen Sie sich überhaupt durch die sekundengenaue Taktung des Fernsehens in Ihrer Gestaltungsmöglichkeit, Entfaltungsmöglichkeit der Beiträge beeinflusst, beschränkt?
Ja. Schauen Sie, ich habe dafür immer ein Beispiel. Ich mache Fernsehen, ich bin Journalist, ich denke, ich bin Profi in diesem Zusammenhang. Wäre ich Fußballer, Profi, würde in einer ganz bestimmten Liga spielen und würde sagen, ich sahne eine Riesenkohle ab, mache meine Tore, aber abseits finde ich total scheiße, interessiert mich gar nicht. Über so einen Mann würden wir doch sicherlich sagen, also der hat Teile seiner Realität, seiner Berufsrealität ausgeblendet und nimmt sie einfach nicht wahr und könnte ihn nicht ernst nehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Für eine Hälfte der deutschen Fernsehlandschaft ist die Präsenz von Werbung überlebensnotwendig, weil die sich dadurch finanzieren. Gäbe es die Werbung nicht, gäbe es das nicht. Insofern muss man das nicht nur wahrnehmen, sondern man muss dieses akzeptieren, und zwar positiv akzeptieren. Das ist nicht schicksalshaft da, sondern ich muss damit arbeiten. Ich habe Möglichkeiten, wie viel Werbung kommt, hängt davon ab, wie gut die Sendung ist, wie beliebt sie ist. 12 Minuten werden aber nicht überstritten pro Werbestunde, das darf nicht sein, das steht in dem Landesmediengesetz und im Rundfunkstaatsvertrag so drin. Wann die Werbung kommt, hängt davon ab, auf welchem Sendeplatz meine Sendung läuft und welche Tarifgruppen involviert sind. Es gibt zum Beispiel, also in meiner Sendung ist nach 23 Uhr ein anderer Tarif als vorher. Das bedeutet, ich muss die erste Werbeinsel irgendwann zwischen 22:45 und 11 Uhr abschließen und ich muss die zweite Werbeinsel auf jeden Fall nach 23 Uhr abschließen, aber nicht nach 23.15 Uhr, weil es dann wieder in eine andere Werbestunde reinreicht. Die Werbestunde läuft nämlich immer von 15 Minuten nach der vollen Stunde bis 15 Minuten nach der vollen Stunde. Das bedeutet, es gibt ein Zeitfenster, in der ich diese Werbung abschließen kann. Das mache ich als Moderator allerdings praktisch per Ordre du Mufti, denn ich muss ja den Zuschauern noch im Cliffhanger irgendwie den Hinweis geben, später geht es dann weiter mit, kommen Sie wieder, bleiben Sie dran oder was auch immer man an Floskelhaftigkeit da vermeiden sollte. Aber man hat eine Form von Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt völlig anders, zum Beispiel bei ausländischer Lizenzware. Sie merken ja manchmal, wenn man sich so ein Ami-Krimi anguckt, irgendwann gibt es das Fade into Black, also irgendwann wird der Bildschirm kurz schwarz und dann sehen wir wieder ein Hochhaus von außen. Das ist der sogenannte Establishing Shot. Das ist offensichtlich eine Schnittstelle, bei der im amerikanischen Fernsehen Werbung war. Man geht mit einem Cliffhanger raus, irgendeiner sagt irgendwem die Worte, schnell rein in die Werbung. Und das erste Bild nach der Werbung ist immer dieser Establishing Shot. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin, springe dann da ran und rede mit den Leuten. Das bedeutet, auf die Umfänge, auf die Inhalte der Werbung null Einfluss. In einem Magazin schon Einfluss, weil ich eben durch die 3 bis 5 Beiträge genau sagen kann, okay, dann nach dem Beitrag kommt die Werbung. Und in allen fiktionalen Programmen ist es so, dass es teilweise brachial reingehauen wird. Manchmal fragt man sich auch, warum machen die Werbung genau an der Stelle? Ist ja furchtbar. Aber das wird dann irgendwie reingehämmert, weil einer etwas zu wenig nachgedacht hat.
Gut, ich danke Ihnen für dieses Interview.